wird. Auch in der SPD gibt es entsprechende Überlegungen. Bundesverteidigungsminister Pistorius versteht das gar nicht und schafft heute in Kiew wieder Fakten. Meldung mit Tobias Mück.
Verteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Der SPD-Politiker will sich in der Hauptstadt Kiew über die Lage im Land informieren. Außerdem soll es darum gehen, wie Deutschland die Ukraine weiter militärisch unterstützen kann. Schon vor seiner Abreise hat Pistorius gesagt, es gehe darum, dass die Ukraine in eine Position komme, in der Russland zu ernsthaften Verhandlungen bereit sei. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. Zu Beginn der Woche war der größte Angriff seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 gemeldet worden. Immer mehr Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung. Das ist das Ergebnis des aktuellen Berichts des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Demnach gab es Ende April weltweit mehr als 122 Millionen gewaltsam vertriebener Menschen. Das sind gut 2 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Blickt man 10 Jahre zurück, hat sich die Zahl der Vertriebenen verdoppelt. Die finanziellen Mittel seien dagegen etwa auf demselben Niveau geblieben, sagte UN-Hochkommissar Grandi. Am schlimmsten ist die Situation laut den Vereinten Nationen im Sudan, in Afghanistan und in der Ukraine. Der Großteil der Vertriebenen lebt laut dem Bericht nicht in reichen Regionen wie Europa, sondern in ärmeren Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen. Bundesjustizministerin Hubich hat sich in die Debatte über die Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen eingeschaltet. Die SPD-Politikerin hat Bundesinnenminister Dobrindt zu einer Erklärung aufgefordert. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Stefanie Hubich, SPD, erwartet, dass ihr Kabinettskollege Alexander Dobrindt, CSU, sehr schnell begründet, warum er Asylbewerber an den deutschen Grenzen zurückweisen lässt und auf welcher Rechtsgrundlage er das macht. Hintergrund ist eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Das hatte im Fall von 3 Asylbewerbern aus Somalia entschieden, dass es rechtswidrig war, sie an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Trotzdem hält Dobrindt an dieser Praxis grundsätzlich fest. Justizministerin Hubich trägt das mit, sagte aber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sich mögliche weitere Urteile sehr genau ansehen zu wollen.
Der medizinische Dienst fordert, pflegende Angehörige zu entlasten. Das geht aus dem aktuellen Report zur Pflegebedürftigkeit hervor. Der medizinische Dienst ist eine Expertenorganisation der gesetzlichen Krankenkassen und stellt unter anderem die Pflegegrade fest. Die stellvertretende Vorsitzende Engler sagte, nötig sei eine umfassende Reform. Die konkreten Lebensumstände der Patienten müssten stärker berücksichtigt werden. Außerdem sollten der medizinische Dienst, die Pflegekassen und die Pflegeberatung vor Ort stärker vernetzt werden. In Deutschland sind rund 5,6 Millionen Menschen pflegebedürftig. Die meisten Menschen werden zu Hause gepflegt. Der Bürger- und Polizeibeauftragte von Berlin, Oerke, hat eine positive Bilanz seiner Arbeit gezogen. Er wurde im Jahr 2022 eingesetzt und soll bei Konflikten zwischen Bürgern und der Polizei oder anderen Berliner Behörden vermitteln. In Bezug auf die Verwaltung würden über 50% der Fälle gelöst, sagte Oerke im rbb24 Inforadio. Besonders viele Beschwerden betreffen Bürger und vor allem Sozialämter. Oft sei das Problem, dass die Bürger keine Bescheide bekämen oder niemanden erreichten, so Oerke. Heute stellt er im Abgeordnetenhaus seinen Bericht für das Jahr 2024 vor. Insgesamt sind dort 784 Beschwerden aufgeführt. Im Jahr davor waren es noch 429. In Cottbus und Senftenberg wollen heute Mittag Beschäftigte des Energiekonzerns LEAG protestieren. Sie befürchten, beim Bau neuer Gaskraftwerke leer auszugehen. Andreas Rausch, rbb24 Studio Cottbus.
Sie haben Angst um ihre Jobs. Deutschland steigt aus der Kohleverstromung aus. Wenn erneuerbare Energien nicht zur Verfügung stehen, sollen künftig wasserstofffähige, also klimafreundliche Gaskraftwerke die Lücke schließen. Die müssen erstmal gebaut werden und die Lausitz hofft auf mindestens eins dieser Projekte. Allerdings hat die Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche jüngst erklärt, erstmal den Südwesten Deutschlands dabei zu bevorzugen. Und das bringt Unruhe in die Lausitz.
Die Deutsche Umwelthilfe stellt gerade einen Bericht zur Hitzebelastung in deutschen Städten vor. Für ihren sogenannten Hitzecheck hat die Organisation 190 deutsche Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern bewertet. Negativ wirken sich dabei etwa Flächenversiegelung und wenig Bäume und Grünflächen aus. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute sonnig und trocken bei 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 16 Grad und in Steglitz 18, in Eberswalde 12 und in Ludwigsfelde 17 Grad. Die Zeit 10.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Fast jede Nacht beschießt Russland die Ukraine massiv mit Drohnen und Raketen. Es gibt immer wieder Tote und Verletzte. In dieser Situation ist Verteidigungsminister Boris Pistorius wieder nach Kiew gereist. Dabei geht es nicht nur darum, Solidarität mit dem angegriffenen Land zu demonstrieren, sondern auch um die konkrete militärische Unterstützung. Mehr dazu aus Kiew von Florian Kellermann.
Der Bundesverteidigungsminister hatte vor seiner Reise deutlich gemacht, dass Deutschland weiter an der Seite der angegriffenen Ukraine stehen werde. Wir werden alles daran setzen, die Ukraine so zu unterstützen, dass sie sich verteidigen kann, sagte Boris Pistorius. Ziel sei es, dass die Ukraine so in eine Position komme, in der Russland zu Verhandlungen bereit sei. Pistorius kommt in einem Moment in die Ukraine, in dem Russland seine Luftangriffe noch einmal deutlich verstärkt hat. Immer wieder setzt Russland mehrere hundert sogenannte Kamikaze-Drohnen pro Nacht ein, mit einer Rekordzahl von 479 in der Nacht auf Montag. In der Nacht auf heute griff Russland die Großstadt Kharkiv im Nordosten der Ukraine an. Boris Pistorius will in der Ukraine auch über weitere Militärhilfe sprechen. Zuletzt hatte er seinen ukrainischen Amtskollegen Rustem Umerov in der vergangenen Woche in Brüssel getroffen, zum ersten Treffen der Ukraine-Unterstützerländer, das ohne den Verteidigungsminister der USA stattfand. Dabei stand die Zusammenarbeit der Rüstungsindustrien der Ukraine und führender europäischer Länder im Vordergrund. Unter anderem der deutsche Konzern Rheinmetall ist in der Ukraine aktiv. Beobachter in Kiew gehen davon aus, dass dies ein Thema auch von Pistorius heutigem Besuch sein wird.
Ukraine-Korrespondent Florian Kellermann war das über den Besuch von Verteidigungsminister Pistorius in Kiew gerade. Einen Beweis der Geschlossenheit wollte der polnische Regierungschef Tusk mit der Vertrauensfrage erreichen. Das ist ihm geglückt. Bei der Abstimmung gestern im Parlament hat er eine klare Mehrheit bekommen. Die Frage ist aber, ob ihm das viel nützt. Denn die Präsidentenwahl Anfang Juni hat der rechtspopulistische Kandidat Karol Nawrocki gewonnen. Und er kann, wie schon sein Vorgänger, die Reformvorhaben von der Mitte-Links-Koalition von Tusk mit seinem Veto blockieren. Doch im Sejm, dem polnischen Parlament, gab es zunächst viel Beifall, berichtet unser Korrespondent in Warschau, Martin Adam.
Donald Tusk rufen sie im Sejm, dem polnischen Parlament, als das Ergebnis angesagt wird. Und der polnische Premierminister lächelt. 243 Abgeordnete haben ihm und damit seiner Regierung das Vertrauen ausgesprochen. Einer mehr sogar als die Regierungsparteien Abgeordnete haben. Tusks Koalition hat zusammengehalten. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit in normalen Zeiten, aber das sind sie nicht, sagt Tusk im Anschluss. Ich hatte die Hoffnung, dass es einfacher wird, wenn im Präsidentenpalast jemand ist, der helfen will. Aber ich muss daran glauben, dass die Opposition und Präsident Nawrocki nicht vollständig vom bösen Willen geleitet sind und dass sich ein Weg findet. Wenn nicht, finde ich einen, um auch ohne Gesetze gute Veränderungen durchzuführen. Karol Nawrocki, der nächste polnische Präsident und wie Amtsinhaber Andrzej Duda der rechtspopulistischen Peace nahestehend. Mit seinem Veto kann er jedes Gesetz blockieren. Ob er das auch tun wird, ist ungewiss. Am Nachmittag zeigte sich Nawrocki versöhnlich. Er wolle Präsident aller Polen sein. Und Donald Tusk will weiter regieren. Ich habe dieses Vertrauensvotum gebraucht, weil es einen richtigen Rummel an Spekulationen gab, ob sich die Regierung hält, ob sie Tusk nicht abwählen. Und unter solchen Bedingungen lässt sich schlecht arbeiten. In der großen Halle des Sejm sitzt auch Dominika Długosz. Die Journalistin des Magazins Newsweek Polska hat Debatte und Abstimmung verfolgt und ist enttäuscht. Alle haben einen neuen Aufbruch erwartet und den sehe ich hier nicht. Beim Auftritt des Premierministers hat komplett gefehlt, was er mit der Koalition in Zukunft vorhat. Tatsächlich hatte Tusk eher eine Verteidigungsrede gehalten und dargelegt, was die Regierung erreicht hat. Wirtschaft, Sicherheit, Infrastruktur, Polens Rolle in Europa, alles besser als zu Zeiten der Peace-Regierung, so Tusk. Zu spät, zu wenig, findet Dominika Długosz. Die Wählerinnen und Wähler, ohnehin genervt vom ewigen Konflikt zwischen Tusks Bürgerplattform und der Peace, wüssten immer noch nicht, was die Zukunft bringt. außer natürlich, dass sie kompliziert wird. Es wird sehr schwer. Mit Andrzej Duda konnte man noch reden. Karol Nawrocki wird brutaler. Diese Schlacht wird spektakulärer. Und Donald Tusk ist tatsächlich der einzige Politiker, der sie schlagen kann. Die Frage ist nur, ob er bis zum Ende durchhält. Wenn sich die Regierung sortiert und tatsächlich ins Arbeiten kommt, kann sie bis zu den nächsten Wahlen 2027 zusammenhalten, glaubt Dugosz. Ob Donald Tusk dann noch Premierminister ist, sei eine andere Frage.
Polen nach der Vertrauensfrage aus Warschau. Informationen unseres Korrespondenten Martin Adam. 10:10 ist es jetzt. Und Berlin ist nicht nur menschlich vielfältig, auch mindestens 17.000 verschiedene Tier- und Pflanzenarten sind hier bei uns zu Hause. Die Freie Universität Berlin hat nun eine besondere Stelle geschaffen, um diese Vielfalt zu fördern. Einmal pro Woche ist ein Campus Ranger im Einsatz. Unsere Wissenschaftsreporterin Adela Lukaschik und Anna Korwes haben ihn dabei beobachtet.
Jetzt gucken wir mal, also Akazienholz ist sehr hart.
Mitten auf dem Campus der FU Berlin hämmert Leon von Salisch einen Nagel in den Baum, um ein neues Vogelhaus aus Holzbeton für die Meisen anzubringen.
Genau, im Prinzip ist immer ganz gut, wenn so diese Vogelhäuser immer 3-4 Meter hoch hängen. Genau, auch wegen Raubschutz. Also Raubtiere, die da rankommen, aber auch Menschen, die dann stören könnten.
Als Naturranger ist Leon von Salisch sowas wie der Schutzpatron der Tiere und Pflanzen auf dem Dahlemer Campus. Er verschafft ihnen Raum zwischen den Institutsgebäuden, zum Beispiel in der Blätterlaube, einem frei zugänglichen Garten. Hier gibt es keinen perfekt gepflegten englischen Rasen, sondern eine Freifläche, Insektenhotels, Hochbeete, Fledermausnistkästen, gestapelte Äste und auch einen Teich. In dem tummeln sich vor allem Lurche, die wir trotz ihrer guten Tarnung entdecken.
Ah, da ist auch einer.
Ah, hast du noch einen gesehen? Hier unten? Oder?
Ja, da.
Jetzt sind zwei. Ja, genau, jetzt.
Der Campus ist abwechslungsreich angelegt, mit Wiesen und Wasserflächen, Sträuchern und wilden Ecken. So finden die Tiere besonders viel Futter und Schutz. Der pflanzlichen Artenvielfalt dient ein anderer Einsatzort des FU-Rangers, direkt hinter dem Gebäude des AStA, des Allgemeinen Studierendenausschuss. Hier steht ein Gewächshaus, in dem Leon von Salisch bedrohte Pflanzenarten zieht, um sie dann auszusetzen. Dabei arbeitet er mit dem Botanischen Garten und Ehrenamtlichen zusammen. Ihr Ziel?
Genau, also wir wollen einfach möglichst vielfältig sein und so ist es ja auch nicht nur in der Gesellschaft, aber auch in der Natur so. Wenn man vielfältig aufgestellt ist, dann ist man halt für Veränderungen besser gewappnet und kann sich auf vor allem auf Klimawandelfolgen besser einstellen.
Und anders als man spontan vermuten könnte, es ist nicht unbedingt der ländliche Raum, der die besten Bedingungen für Tiere und Pflanzen bietet. Dort schwindet ihr Lebensraum vielerorts durch die landwirtschaftliche Nutzung. Die Stadt kann ihnen eine Nische bieten.
Diesen Gedanken, dass man Stadtnatur, urbane Natur wertschätzt, aber auch fördert, weil halt auf dem Land halt viele Arten aussterben. Ich glaube, das müssen viele Leute noch mehr verstehen, dass die Stadtnatur auch ein Rückzugsort ist für viele Arten.
An der Freien Universität finden auch Turmfalken einen geschützten Raum zum Brüten. Zwar wurden die Nistkästen auf dem Dahlemer Campus bislang verschmäht, aber die auf dem FU-Campus in Düppel hat ein Turmfalkenpärchen schon letztes Jahr bezogen, erzählt von Salisch. Das entpuppte sich als kluge Standortwahl, studieren in Düppel doch die angehenden Tierärzte.
Weil dann ist ein junges Turmfalkenvögelchen aus dem Nistkasten rausgeflogen. Und dann aber, weil es so frisch war und der erste Flug war, ist es dann auf den Boden gefallen. Und dann wurde der Flügel geröntgt und dann so ein bisschen aufgepäppelt und ist dann wieder freigelassen worden, kurze Zeit später.
6 junge Vögel konnten letztlich munter ins Leben starten. Das Maximum für einen Turmfalkenwurf.
Ja, das war ein ganz erfolgreiches Projekt und dieses Jahr haben wir auch das Pärchen jetzt wieder gesehen. Also die sind jetzt wieder drin.
Und wer will, kann ihnen zusehen, wie sie ihren Nachwuchs großziehen. Turmfalkenbegeisterte der FU haben eine Webcam im Nistkasten installiert. Die Kamera zeigt 5 flauschig graue Küken, die sich momentan vor allem noch im Gruppenkuscheln üben.
Anna Korwes und Adela Lukaschik waren das über den Campus Ranger der FU Berlin. Viel Natur mitten in der Stadt, die würdigt auch der lange Tag der Stadtnatur. Dieses Wochenende das umfangreiche Programm, das finden Sie natürlich im Internet.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und was ist das für eine Woche für die Handballer der Füchse Berlin? Nach der ersten deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte und dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt wartet am kommenden Wochenende noch das Finalturnier um den Titel in der Champions League. Doch wie schaffen es die Füchse nach der rauschenden Meisterparty in den Finalmodus umzuschalten? RB24-Inforadio Handballreporterin Tabea Kunze hat mal nachgefragt.
Es liegen unglaubliche Tage hinter den Füchsen. Zwischen Bierduschen, Konfetti und unzähligen Jubelselfies war immer wieder diese tiefe Erleichterung spürbar, die Meisterschale endlich zum ersten Mal nach Berlin geholt zu haben. Sportvorstand Stefan Kretschmer beschreibt, was das mit ihm gemacht hat.
Der ganz große Druck ist erstmal abgefallen. Der schwierigste Titel in meinen Augen im Welthandball ist gewonnen, die deutsche Meisterschaft. Deswegen ist man jetzt schon erstmal erleichtert, auch wir natürlich.
Doch um diesen historischen Erfolg in Ruhe zu verarbeiten, bleibt keine Zeit. Schon heute Nachmittag reisen die Füchse mit dem Zug nach Köln, wo am Wochenende die besten 4 Mannschaften der Saison um den Champions-League-Titel spielen.
Und jetzt gilt es, in den Modus umzuschalten. Wir haben uns fürs Final Four qualifiziert. Und wenn wir schon mal da sind, dann können wir es auch gewinnen.
Der Auftrag an Trainer Jaron Siewert ist damit klar. Wie gut, dass der 31-Jährige überhaupt kein Problem damit hat, sich nach den Emotionen der Meisterfeier wieder gewohnt akribisch in die Vorbereitung zu stürzen.
Mir fällt es nicht schwer, weil Final Four in Köln ist ein Riesending, ein Riesenerfolg, dorthin zu kommen. Aber wenn man dort ist, möchte man das Ding natürlich auch gewinnen und mit nach Berlin bringen. Und ich glaube, die Spieler sind aber auch so hungrig, ehrgeizig und so professionell, dass der Switch uns auch gelingen wird, den vollen Fokus auf Köln wiederzulegen.
Für die meisten Füchse-Spieler wird es das erste Champions League Final Four ihrer Karriere sein. Die Aussicht, vor 20.000 Fans in der Kölner Arena um den europäischen Handballthron zu spielen, weckt bei Linksaußen Tim Freihöfer ganz automatisch neue Energie.
Ich freue mich einfach riesig. Das ist eine mega geile Veranstaltung und wir müssen uns vor niemand verstecken.
Im Halbfinale am Samstag treffen die Füchse auf den französischen Vizemeister Nantes. Im Finale am Sonntag könnte es dann entweder gegen den Rekordsieger FC Barcelona gehen oder gegen den gerade in der Bundesliga geschlagenen SC Magdeburg. Spielmacher Nils Lichtlein glaubt, dass die gewonnene Meisterschaft viel Selbstvertrauen für das Turnier in Köln bringt.
Ja, wie man gesehen hat, haben wir jetzt die Saison schon einen Titel geholt und dementsprechend, glaube ich, können wir ohne Druck frei aufspielen und hoffen, dass da was Gutes bei rumkommt.
Sollten die Füchse den Champions-League-Titel holen, wäre auch das eine Premiere und ein neuer Anlass für Bierduschen, Konfetti und unzählige Jubelselfies.
Soweit Tabea Kunze, also die Füchse Berlin. Übermorgen ab 15 Uhr im Halbfinale der Champions League gegen den französischen Handball-Vizemeister Nantes. Die ganze Partie hören Sie live hier bei uns am Samstag bei RBB24 Inforadio oder eben auch unterwegs mit der Sportschau-App.
Werbung.
Ich bin dein kleiner Kuschelbär, von Kuschelweich und riech so fein.
Kuschelweich umhüllt dich und deine Liebsten mit weicher und frisch duftender Wäsche. Gewinne jetzt für deine Familie ein unvergessliches Abenteuer und heb ab mit dem Kuschelbärballon. Einfach Kuschelweich Weichspüler kaufen und teilnehmen auf kuschelweich.de. Übrigens gibt es Kuschelweich jetzt auch als Waschmittel. So bekommt deine Wäsche die volle Kuschelweichfrische. Weich, weicher, Kuschelweich.
Auf unsere Natur, auf unseren Wald und auf die Krombacher Cashkorken. Mit Sofortgewinnen im Gesamtwert von 10 Millionen Euro und 1 Million Bäume für die Wälder in Deutschland. Jetzt gewinnen und gemeinsam Gutes tun. Krombacher.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Brandenburg A2 Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Brandenburg und Wollin ist an einer Tagesbaustelle nur eine Spur frei. A10 westlicher Berliner Ring zwischen Großkreuz und Potsdam Nord in beiden Richtungen. Stau an der Baustelle plus 10 Minuten. A11 Stettin Richtung Berlin. Die Einfahrt Gramzow ist wegen Bauarbeiten bis mittags gesperrt. Und Stadtverkehr Berlin. Etwas länger dauert es auf der A100 in Richtung Neukölln vor dem Kaiserdamm, stadteinwärts auf der Pasewalker Straße, im Bereich der Kreuzung an der Wuhlheide und Edisonstraße und rund um die Kreuzung Schönhauser Allee Wisbier Straße. Mitte der Tunnel Alexanderplatz ist in Richtung Leipziger Straße bis morgen früh gesperrt und in Neukölln ist die Karl-Marx-Straße wegen Bauarbeiten Höhe Flughafenstraße bis Samstag in Richtung Britz gesperrt. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB24 Inforadio App.
Es wird gleich 20 nach 10.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Ein Manifest, das sich gegen Aufrüstung und für mehr Diplomatie ausspricht, sorgt für Unruhe in der SPD kurz vor dem Parteitag. Mehr Nähe zu Russland. Angesichts des Angriffskrieges in der Ukraine reagiert Bundesverteidigungsminister Pistorius heftig. Der ist heute in Kiew. Die Meldung jetzt mit Werner Schoninger.
Bundesverteidigungsminister Pistorius hat die verstärkten russischen Luftangriffe auf die Ukraine verurteilt. Moskau setze damit ein klares Zeichen, dass es derzeit kein Interesse an einer friedlichen Lösung habe, sagte er bei seiner Ankunft in Kiew. Pistorius ist heute zu Gesprächen in die ukrainische Hauptstadt gereist. Dabei soll es unter anderem um die militärische Unterstützung für das Land gehen. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. In der Nacht zu heute war wieder die östliche Großstadt Kharkiv Ziel massiver Angriffe. Weltweit sind immer mehr Menschen vor Kriegen und anderen Konflikten auf der Flucht. Das geht aus dem neuen Bericht hervor, den das UN-Flüchtlingshilfswerk vorgestellt hat. Vom Sitz des UNHCR in Genf, Katrin Hondl.
Weltweit gab es demnach Ende April mehr als 122 Millionen gewaltsam vertriebene Frauen, Männer und Kinder, gut 2 Millionen mehr als im Vorjahr. Damit habe sich die Zahl der Vertriebenen in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. Am schlimmsten ist die Situation derzeit im Sudan. Wegen des Kriegs sind dort 13,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Hotspots sind auch Afghanistan mit mehr als 10 Millionen und die Ukraine mit fast 9 Millionen Vertriebenen. Die große Mehrheit der Geflüchteten lebt nicht in reichen Regionen wie Europa, so der Bericht, sondern es sind ärmere Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen, die 73% der Flüchtlinge weltweit aufnehmen.
Der medizinische Dienst fordert, pflegende Angehörige stärker zu entlasten. Das geht aus dem aktuellen Report zur Pflegebedürftigkeit hervor. Der medizinische Dienst ist eine Expertenorganisation der gesetzlichen Krankenkassen und stellt unter anderem die Pflegegrade fest. Die stellvertretende Vorsitzende Engler sagte, nötig sei eine umfassende Reform.
Darüber hinaus ist es dringend erforderlich, den Fokus des Begutachtungsverfahrens viel stärker als bisher auf die konkreten Lebenswelten der Versicherten auszurichten. Eine intensivere Vernetzung zwischen medizinischem Dienst, Pflegekassen und der regionalen Pflegeberatung sind wichtig, um die Empfehlungen der Gutachterinnen und Gutachter umzusetzen und den Versicherten zur Verfügung zu stellen.
Die stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Medizinischen Dienstes Bund, Carola Engler. Die Deutsche Umwelthilfe stellt heute einen Bericht zur Hitzebelastung in deutschen Städten vor. Für ihren sogenannten Hitzecheck hat die Organisation 190 deutsche Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern bewertet. Negativ wirken sich dabei etwa Flächenversiegelung und wenig Bäume und Grünflächen aus. Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts gab es in den letzten beiden Jahren jeweils rund 3.000 hitzebedingte Sterbefälle in Deutschland. Der Haushaltsausschuss des Brandenburger Landtags berät heute abschließend über den Doppelhaushalt für nächstes und übernächstes Jahr. Ein wesentlicher Punkt darin ist, dass die Koalition aus SPD und BSW Schulden in Milliardenhöhe aufnehmen und dafür die Regeln ändern will. Im Ausschuss sollen heute Experten einschätzen, ob das rechtmäßig ist. Die Opposition aus CDU und AfD kritisiert das Vorhaben. Außerdem gibt es Kritik an den Sparplänen. Amelie Ernst, RBB 24, Landespolitik.
Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Sozialverbänden und der Linken wendet sich gegen geplante Sozialkürzungen. Unter anderem geht es um die Streichung von Zuschüssen für die Tafeln, die zuletzt über das sogenannte Brandenburg-Paket finanziert wurden, und um möglicherweise nicht ausreichende Mittel für die Schwangerschafts- und Familienberatung. Auch geplante Kürzungen im Bildungsbereich hatten zuletzt polarisiert. Nach Protesten hat die SPD-BSW-Koalition inzwischen einige Kürzungspläne zurückgenommen, beispielsweise für die Kommunen, die Pflege und in Teilen auch für Kitas und Schulen. In der kommenden Woche soll dann der Landtag über den Doppelhaushalt abstimmen.
Kassel ist einer Studie zufolge die deutsche Stadt mit den glücklichsten Einwohnern. In einer Erhebung im Auftrag der Süddeutschen Klassenlotterie erreicht die Stadt eine Punktzahl von knapp 7,4 von 10. Befragt wurden Menschen in Städten mit mehr als 20.000 Einwohnenden. Das Glücksempfinden steht laut Studie nicht in Zusammenhang mit objektiv messbaren Wohlstandsindikatoren. Weit vorn liegen Kommunen, in denen die Lebensverhältnisse ausgeglichen sind. Städte mit einem stärkeren Wohlstandsgefälle und einer Spaltung in verschiedene Milieus finden sich eher am Ende des Rankings. Berlin liegt im hinteren Bereich, Potsdam ist in der Erhebung nicht aufgenommen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute sonnig und trocken bei 22 bis 25 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Marzahn 16 Grad und in Steglitz 18, in Eberswalde 12 und in Ludwigsfelde 17 Grad. Auch morgen wieder durchweg sonnig und trocken bei 23 bis 27 Grad. Die Zeit 10.24 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mein Name ist Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, der Nahostkrieg, diese beiden Konflikte beherrschen unsere Nachrichten und damit auch die öffentliche Wahrnehmung. Viele andere Konflikte gehen aber im Nachrichtenstrom oft unter, so auch der im Sudan. Hier spielt sich aber die größte Flüchtlingskrise auf unserem Planeten ab, weitgehend übersehen von der Welt. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat heute seinen Weltflüchtlingsbericht dazu vorgestellt, ein konkreter Anlass, genauer in den Sudan zu schauen. Es gibt dort Millionen Binnenflüchtlinge, die mit Cholera, Hunger und sexueller Gewalt konfrontiert sind und mit brutalen Kämpfen zwischen den verfeindeten Parteien. Unsere Korrespondentin Sabina Mattei hat von Kairo aus Details zur aktuellen Lage gesammelt. Ich habe sie vorhin gefragt, ob in diesem Konflikt irgendeine Besserung in Sicht ist.
Leider nicht. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen weist jetzt ja tatsächlich Sudan mit den meisten Vertriebenen auf der Welt aus und die Entwicklung ist ungebrochen. Mehr als 14 Millionen Menschen irren da jetzt in dem Land umher. Knapp 3 Millionen sind auch aus dem Sudan geflohen, vor allem in die Nachbarländer. Eben weil dieser Konflikt zwischen den sudanesischen Streitkräften und vor allem der RSF-Miliz immer weitergeht und sich auch gegen die Zivilbevölkerung richtet, ganz gezielt. Sowohl die Armee als auch die RSF und andere Milizen bombardieren zum Beispiel Schulen, Krankenhäuser, Märkte, also Orte, an denen Zivilisten zusammenkommen. Und sie greifen auch humanitäre Organisationen an, verhindern beispielsweise die Verteilung von Medikamenten, sauberem Wasser und Lebensmitteln und verschlimmern auf diese Weise die Not im Lande dann noch. Das heißt natürlich auch, keine Zivilistin, kein Zivilist ist sicher, sicher vor Vergewaltigung, Verschleppung, Tötung. Und übrigens auch Kinder nicht. Es gibt keinen Ort buchstäblich im Sudan, der überhaupt noch sicher wäre.
Ausgelöst wurde diese Krise im Sudan ja vor über 2 Jahren. Du hast es gesagt, durch den Machtkampf der regulären Armee mit RSF-Rebellen. Zehntausende Tote und Verwundete gibt es bisher. Hat denn eine Seite die Oberhand?
Nein, die militärische Lage fluktuiert. Die Streitkräfte haben kürzlich die RSF aus der Hauptstadt Khartoum vertrieben. Sie hat auch den Milizen in verschiedenen Teilen des Sudan Gebiet abgenommen und versucht jetzt in den Westen des Sudan vorzudringen, der von der RSF kontrolliert wird. Das ist aber ein Hin und Her, auch deshalb, weil die Kriegsparteien schier unerschöpfliche Waffenvorräte haben und unverdrossene Waffenlieferanten. Die RSF zum Beispiel hat gerade moderne Waffen erworben, Langstrecken, Drohnen, Flugabwehrsysteme, hochentwickelte Ausrüstung für die elektronische Kriegführung, darunter auch leistungsstarke Störsender und zwar ja aus Libyen und den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Und noch einige mehr gibt's im Ausland, die diesen Krieg mitbefeuern. Russland zum Beispiel unterstützt auch die RSF-Rebellen, Ägypten, der Iran, die nationale Regierung. Welche Rolle spielen diese Akteure in diesem Konflikt?
Eine große, denn ohne diesen ständigen Nachschub könnten die Kriegsparteien überhaupt nicht weitermachen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte in einer Studie schon letztes Jahr mal aufgezeigt, woher die Waffen kommen und warum. Vor allem von regionalen Nachbarn eben, aber eben auch aus der Türkei und aus Russland. Und alle verfolgen damit ihre Interessen. Es geht um Goldvorkommen, um andere gefragte Rohstoffe, um Zugang zum Roten Meer, zu Marinebasen, also um dieses ganze Puzzle mal aufzublättern. Die Vereinigten Emirate beliefern die RSF-Miliz, um vom Hafenausbau und vom Goldabbau zu profitieren. Die Türkei wiederum unterstützt die Gegenseite, um den Einfluss der Emirate einzudämmen, sich ebenfalls Rechte am Rohstoffabbau und Hafenausbauten zu sichern. Ägypten will vor allem verhindern, dass der Konflikt aufs eigene Gebiet überschwappt und Iran beliefert die Streitkräfte, um die Houthis im Jemen von der sudanesischen Küste am Roten Meer unterstützen zu können. Also ein kleiner Einblick. Viele potente Geldgeber, Waffenlieferanten sind das, die dieses PAD ermöglichen und von internationaler Verurteilung lassen die sich nicht beeindrucken, zumal die schwach ist.
Eine ziemlich komplexe Lage mit vielen ausländischen Interessen. Gibt es aber auf der anderen Seite denn von internationaler Seite Initiativen, den Krieg zu beenden oder Waffenstillstandsverhandlungen zu beginnen?
Nicht nur von internationaler Seite gab es und gibt es Initiativen, aber sie bleiben sämtlich erfolglos. Kürzlich hatte zum Beispiel der ehemalige sudanesische Premierminister Hamdok einen Friedensappell an beide Seiten gerichtet, den die aber komplett ignoriert haben. Hamdok ist ein wichtiger Vertreter der Zivilgesellschaft. Er galt bisher auch als einflussreicher Unterhändler zwischen den Parteien. Aber damit ist es wohl vorbei. Aber auch internationale Organisationen oder einzelne Staaten sind bisher damit gescheitert, die beiden Seiten zu Gesprächen zu bewegen. Oft kommen die gar nicht, trotz Zusage an den Verhandlungsort. Und dieses strategische militärische Patt behindert die Aussichten auf eine erfolgreiche Vermittlung eben. Der internationale Druck fehlt. Und deshalb ist ein Ende dieses Kriegs im Sudan eben auch in weiter Ferne.
Die Einschätzung unserer Korrespondentin Sabina Matta in Kairo zur verfahrenen Situation im Sudan. 10.30 Uhr ist es jetzt, 10:30. RBB24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Warnmeldung von der A13. Vorsicht bitte Dresden Richtung Berlin. Zwischen Duben und Freiwalde sind Rettungsfahrzeuge auf der Standspur im Einsatz. Überfischung, Übersäuerung, übermäßig viel Plastik, das sind nicht die einzigen Belastungen für unsere Ozeane. Laut dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung liegen mehr als 1,5 Millionen Tonnen Munition auf dem Boden von Nord- und Ostsee, die giftige Stoffe freisetzen. In der Lübecker Bucht sind voriges Jahr gezielt Munitionsreste aus dem Wasser geholt worden. Die Erfahrungen daraus will Deutschland jetzt bei der Ozeankonferenz in Nizza weitergeben. Von dort der Bericht von Caroline Düller.
Bomben, Granaten, Artilleriegeschosse. Auf dem Meeresboden der Nord- und Ostsee liegt so ziemlich alles, was es im Ersten und Zweiten Weltkrieg an Munition gab. Und das sei ein riesiges Umweltproblem, erklärt Jens Greinert vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung.
Es ist deswegen ein Umweltproblem, weil die Sprengstoffe oder auch die chemischen Kampfstoffe wie Tabun, Senfgas, solche Sachen, die sind einfach giftig. Und die Sprengstoffe ist also eine Mixtur aus unterschiedlichen Chemikalien und die sind karzinogen und mutagen, krebserregend und genschädigend. Das möchte man einfach nicht in der Umwelt haben.
Studien haben gezeigt, dass sich zum Beispiel Reste von TNT in der Leber und im Muskelgewebe von Fischen ansammeln. Welche Umwelteinflüsse die Munitionsaltlasten genau haben, daran forscht Jens Greinert seit rund 10 Jahren.
Wie das in der Nahrungskette rauf und runter geht mit den Schadstoffen oder eben auch nicht, wie schnell eventuell sich eine Muschel auch wieder regeneriert und dann doch überlebt und sagt, boah, 3 Tage saures Wasser und ich bin frei von TNT. Und wir sind insbesondere dabei, Monitoring zu machen, also wiederholte Messungen zu machen, um zu schauen, wie die Schadstoffbelastung, insbesondere im deutschen Ostsee, sich über die Zeit verändert.
Durch langsame, aber stetige Zersetzung könnte die Schadstoffbelastung steigen. Die Experten am Geomar schätzen, dass etwa 1,6 Millionen Tonnen Altmunition in Nord- und Ostsee liegen. Wo die liegen, weiß man inzwischen sehr genau, aber nicht, ob es möglicherweise noch mehr gibt. Mareike Keller ist am Geomar für die Kartierung der Altmunition zuständig.
Das wissen wir leider nicht, weil es keine gesicherte Zahl gibt. Aber da arbeiten wir halt auch dran. Also wir versuchen wirklich auch mit unseren Daten so eine Massenabschätzung zu machen. Wir können halt nur Munition sehen, die an der Oberfläche ist. Alles, was im Sediment liegt, ist viel, viel schwieriger zu detektieren.
Neben den Umweltrisiken sind die Munitionsreste auch eine potenzielle Bedrohung für die Schifffahrt, die Fischerei und können ein internationales Sicherheitsrisiko sein. 2023 hatte die Bundesregierung ein Sofortprogramm aufgelegt, um die Altmunition zu bergen und dafür 100 Millionen Euro bereitgestellt. Letztes Jahr wurden in einem Pilotprojekt etwa 50 Tonnen aus der Lübecker Bucht gehoben. Alles machbar, sagt Jens Greinert, bleibt nur noch die Vernichtung zu klären.
So, und diese Vernichtung muss organisiert werden, da müssen technische Kapazitäten geschafft werden, die idealerweise da passieren, wo die Munition geräumt wird, also auf See.
Dafür soll, ebenfalls als Teil des Sofortprogramms, eine mobile, schwimmende Plattform gebaut werden.
Die soll Ende 26 stehen und dann soll die auf See, nachdem geräumt wurde, also hochgehoben wurde, soll dort Munition, kann man sich so vorstellen, kleingeschnitten werden in kleine Teilchen und dann wird der Sprengstoff daraus verbrannt. Und die Abgase werden gereinigt, das ist auch nicht ganz so einfach, kann man aber machen, gibt's auch technische Lösungen. Aber das auf See zu machen, wurde noch nicht getan.
Bei der Ozeankonferenz hat Deutschland das Sofortprogramm zur Munitionsbergung vorgestellt und möchte in Nizza die Expertise teilen, die in den Jahren der Planung und Forschung gewonnen wurden.
Kriegsüberreste in den Meeren, ein Thema bei der Ozeankonferenz in Nizza. Von dort berichtete Caroline Düller.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Seit Jahresbeginn hat der Euro gegenüber dem US-Dollar ein ganzes Stück aufgewertet. Für den gleichen Betrag gibt's also mehr Dollars. Das kann für die eigene Urlaubsplanung durchaus ein Motiv sein. Trips in den Dollarraum werden nämlich tendenziell günstiger. Ob sich ein starker Euro als Argument für Reisen eignet, Börsenreporterin Bianca von der Au hat mal nachgefragt.
Seit Jahresbeginn ist der Euro gegenüber dem Dollar stärker geworden. Bekam man Anfang des Jahres 1,04 Dollar für einen Euro, bekommt man jetzt 1,14 Dollar, also 10 Dollar Cent mehr. Es sei aber weniger der starke Euro als vielmehr ein schwacher Dollar. Und das hänge mit der amerikanischen Politik zusammen, so Devisenexperte Michael Pfister von der Commerzbank. Viele Anleger entziehen derzeit Amerika und damit auch dem Dollar das Vertrauen. Mit Blick auf den Wechselkurs Euro-Dollar relativiert der Experte.
Der Euro hat mit dieser Bewegung der letzten Monate zu einem Großteil auch Verluste aus dem Herbst des vergangenen Jahres wieder ausgeglichen. Also praktisch im Herbst des vergangenen Jahres haben wir eine deutliche Euro-Schwäche gesehen. Die hat uns ja immerhin zum Jahreswechsel fast bis auf die Parität geführt.
Sprich, Dollar und Euro waren nahezu gleich viel wert. Mit Blick auf den Euro-Dollar-Wechselkurs sind aktuell vor allem Reisen in die USA günstiger geworden. Aber auch bei anderen Fernreisezielen, in Asien etwa, lohne sich der Blick auf den Wechselkurs, meint Sven Liebert vom Bundesverband der deutschen Tourismuswirtschaft.
Also aus Verbraucherperspektive macht es absolut Sinn, sich einmal den Wechselkurs vorher anzuschauen und zu überlegen, ob da nicht ein bisschen mehr Urlaub möglich ist für weniger Geld.
Als Beispiele nennt der Reiseexperte südostasiatische Länder wie Thailand, aber auch Südafrika. Auch wenn die Flüge dorthin teurer seien, seien die Kosten vor Ort geringer, auch dank eines starken Euro. Dass aber eine schwache Währung den Urlaub am Ende nicht unbedingt billiger macht, zeigt das Beispiel Türkei. Das hänge mit der wahnsinnig hohen Inflation zusammen, so Devisenexperte Pfister von der Commerzbank.
In der Türkei hat das aber beispielsweise zur Folge, dass die türkische Lira inflationsbereinigt in den letzten 2 Jahren sogar deutlich aufgewertet hat. Das heißt, für deutsche Touristen ist der Urlaub tatsächlich teurer geworden.
Trotz aller Währungseffekte in manchen Regionen bleibt Europa als Reiseziel der Deutschen an der Spitze, so Reiseexperte Liebert.
Die Deutschen sind natürlich absolute Mittelmeerstürmer, muss man sagen. Also die Deutschen haben wirklich Lust auf einen guten Sommerurlaub im Mittelmeerbereich. Also Europa boomt.
Hier fallen seit Einführung der Gemeinschaftswährung Euro die Wechselkurseffekte jedoch völlig weg. Anders als zu Zeiten italienischer Lira und spanischer Peseten. Damals war Reisen für deutsche Urlauber noch richtig günstig.
Eine starke Währung kann für den Urlaub eine Rolle spielen, ist aber nicht unbedingt ausschlaggebend. Bianca von der Au war das über die derzeitige relative Euro-Stärke. Der Boss war mal wieder in Berlin. Gestern Abend vor fast 70.000 Fans spielte Bruce Springsteen im Berliner Olympiastadion. Und wie fast immer gab es nicht nur Musik. Springsteen legt sich schon seit einiger Zeit ja mit dem US-Präsidenten an. Auch bei seinem Tourstop in Berlin verteilte er wieder Spitzen gegen Trump. Die Konzertkritik zum Springsteen-Konzert hören Sie hier in einer Viertelstunde um 10:55.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Brandenburg A2 Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Brandenburg und Wollin ist an einer Tagesbaustelle nur eine Spur frei. A10 westlicher Berliner Ring zwischen Großkreuz und Potsdam Nord in beiden Richtungen. Stau an der Baustelle, 10 Minuten plus jeweils. A11 Stettin Richtung Berlin. Die Einfahrt Gramm zu ist wegen Bauarbeiten bis mittags gesperrt. Und Vorsicht weiterhin auf der A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Duben und Freiwalde sind Rettungsfahrzeuge auf der Standspur im Einsatz. Stadtverkehr Berlin. Etwas länger dauert es auf der A100 in Richtung Neukölln vor dem Kaiserdamm, stadteinwärts auf der Pasewalker Straße, im Bereich der Kreuzung an der Wuhlheide und Edisonstraße und rund um die Kreuzung Schönhauser Allee Wisbier Straße. Mitte der Tunnel Alexanderplatz ist in Richtung Leipziger Straße bis morgen früh gesperrt und in Neukölln ist die Karl-Marx-Straße wegen Bauarbeiten Höhe Flughafenstraße bis Samstag in Richtung Britz gesperrt. Noch eine Meldung aus Pankow und Gesundbrunnen wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße bis Anfang Dezember zwischen Schulze und Nordbahnstraße voll gesperrt. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
10:39 Uhr jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Russland verstärkt seine Angriffe auf die Ukraine immer mehr. Friedensinitiativen laufen deswegen ins Leere. Putin will keinen Frieden. Das angegriffene Land braucht Unterstützung und deswegen ist erneut Bundesverteidigungsminister Pistorius in Kiew. Seine Haltung ist klar. Meldung jetzt mit Werner Schoninger.
Bundesverteidigungsminister Pistorius hat die verstärkten russischen Luftangriffe auf die Ukraine verurteilt. Moskau setzte damit ein klares Zeichen, dass es derzeit kein Interesse an einer friedlichen Lösung habe, sagte er bei seiner Ankunft in Kiew. Pistorius ist heute zu Gesprächen in die ukrainische Hauptstadt gereist. Dabei soll es unter anderem um die militärische Unterstützung für das Land gehen. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. In der Nacht zu heute war wieder die östliche Großstadt Kharkiv Ziel massiver Angriffe. Das IFO-Institut hat eine positive Prognose für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft abgegeben. Voraussetzung sei, dass sich der Handelskrieg mit den USA nicht verschärft und dass die Bundesregierung die wirtschaftlichen Reformen umsetzt, die sie angekündigt hat. Vom Sitz des Instituts in München, Christine Bergmann.
Unter den genannten Voraussetzungen könnte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3% wachsen und im nächsten sogar um 1,5%. Damit ist das IFO-Institut auch deutlich optimistischer als noch im Frühjahr. Positiv stimmt sie zum einen, dass die Bürger wieder mehr konsumieren und dass sich die Stimmung in den Unternehmen seit einigen Monaten stetig verbessert. Allerdings haben die Münchner Forscher auch ausgerechnet, was passiert, wenn ihre Annahmen nicht eintreten, vor allem wenn sich der Handelskrieg verschärfen sollte. Dann wird das Wachstum deutlich geringer ausfallen und die Wirtschaft wieder in die Stagnation zurückfallen.
Der medizinische Dienst fordert, pflegende Angehörige zu entlasten. Das geht aus dem aktuellen Report zur Pflegebedürftigkeit hervor. Der medizinische Dienst ist eine Expertenorganisation der gesetzlichen Krankenkassen und stellt unter anderem die Pflege gerade fest. Die stellvertretende Vorsitzende Engler sagte, nötig sei eine umfassende Reform. Die konkreten Lebensumstände der Patienten müssten stärker berücksichtigt werden. Außerdem sollten der medizinische Dienst, die Pflegekassen und die Pflegeberatung vor Ort stärker vernetzt werden. In Deutschland sind rund 5,6 Millionen Menschen pflegebedürftig. Die meisten Menschen werden zu Hause gepflegt. Die Deutsche Umwelthilfe stellt heute einen Bericht zur Hitzebelastung in deutschen Städten vor. Für ihren sogenannten Hitzecheck hat die Organisation 190 deutsche Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern bewertet. Negativ wirken sich dabei etwa Flächenversiegelung und wenig Bäume und Grünflächen aus. Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts gab es in den letzten beiden Jahren jeweils rund 3000 hitzebedingte Sterbefälle in Deutschland. Der Haushaltsausschuss des Brandenburger Landtags berät heute abschließend über den Doppelhaushalt für nächstes und übernächstes Jahr. Ein wesentlicher Punkt darin ist, dass die Koalition aus SPD und BSW Schulden in Milliardenhöhe aufnehmen und dafür die Regeln ändern will. Im Ausschuss sollen heute Experten einschätzen, ob das rechtmäßig ist. Die Opposition aus CDU und AfD kritisiert das Vorhaben. Voraussichtlich Ende nächster Woche soll der Landtag dann über den Doppelhaushalt entscheiden. Der Bürger- und Polizeibeauftragte von Berlin, Oerke, hat eine positive Bilanz seiner Arbeit gezogen. Er stellt seinen Bericht für das vergangene Jahr heute im Abgeordnetenhaus offiziell vor. Tobias Möck, RBB 24.
In seinem Bericht für das vergangene Jahr führt Oerke insgesamt 784 Beschwerden auf. Im Jahr davor waren es 429. Wie der Bürger- und Polizeibeauftragte im RBB 24 Inforadio gesagt hat, wird von den Fällen, die die Verwaltung betreffen, mehr als jeder zweite gelöst. Besonders viele Beschwerden betreffen demnach Bürger und vor allem Sozialämter. Oft sei das Problem, dass die Bürger keine Bescheide bekämen oder niemanden erreichten, so Oerke. Durch seine Vermittlung würden dann meistens Bescheide erstellt oder Verfahren einfach weitergeführt. Den Posten des Bürger- und Polizeibeauftragten gibt es seit 2022. Er soll bei Konflikten zwischen Bürgern und der Polizei oder anderen Berliner Behörden vermitteln.
Das defekte S-Bahn-Stellwerk in der Berliner Friedrichstraße ist repariert. Dennoch kommt es auf der Stadtbahnstrecke weiter zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen, wie die S-Bahn mitgeteilt hat. Betroffen sind demnach die S-Bahn-Linien S3, 5, 7, 75 und 9. Außerdem fährt die S75 weiterhin nur zwischen Wartenberg und Lichtenberg. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute sonnig und trocken, 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 17 und in Adlershof 18 Grad. In Perleberg haben wir 16 und in Fürstenwalde-Spree 19 Grad. Auch morgen wieder durchweg sonnig und trocken, 23 bis 27 Grad. Die Zeit 10.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Im Studio Clemens Schulze. Willkommen. Pflegekräfte dringend gesucht. In Dortmund gehen die städtischen Seniorenheime deshalb jetzt neue Wege. Sie haben ein Ausbildungshaus mit 32 Betten eingerichtet, das von den Pflegeschülern eigenverantwortlich geleitet wird. 92 Azubis übernehmen dort im Wechsel die Schichtleitungen, Medikamentenverteilung, Dienstplaneinteilung oder Essensausgabe. Betreut und begleitet und unterstützt werden sie dabei von ihren Praxisanleitern. 2023 hatten die städtischen Seniorenheime bereits eine Ausbildungsstation in diesem Stil eingerichtet, mit so großem Erfolg, dass nun ein ganzes Haus mit der doppelten Bettenzahl daraus geworden ist. Ziel dieses bisher deutschlandweit einmaligen Konzeptes ist es, die Pflege attraktiver zu machen. Sonja Gerhardt hat sich vor Ort einen Eindruck verschafft.
Herr M. hat gestern nicht gut geschlafen, war wach um 3 Uhr. Hat Novalgien bekommen.
Omnia Guessab leitet heute die Frühschicht. Gemeinsam mit anderen Pflegeschülerinnen und einigen Ausbilderinnen sitzt die 21-Jährige im Besprechungszimmer. Omnia ist im zweiten Lehrjahr zur Pflegefachkraft. Im Ausbildungshaus der Dortmunder Seniorenheime kümmert sich die zierliche junge Frau mit den freundlichen dunklen Augen heute um die Schichtübergabe und teilt ihre Kolleginnen für die jeweiligen Wohnbereiche ein.
Viola, gehst du nach oben heute? Ja. Weil gestern warst du unten. Ich finde richtig gut, wenn ich Schichtleitung mache. Ich kann vieles lernen. Ich habe das oft gemacht, deswegen jetzt, ich weiß, dass ich eine Verantwortung habe und so. Aber ich weiß, wie kann ich mit das umgehen.
Ihr Selbstvertrauen bekommt Omnia vor allem dadurch, dass sie als Pflegeschülerin im Ausbildungshaus von Anfang an eigenständig arbeiten durfte. Bei Fragen und Unsicherheiten stehen ihr und den anderen Auszubildenden examinierte Pflegefachkräfte ständig zur Seite.
Ich würde jetzt zum Beispiel bei dir Blutzucker messen und Schritt für Schritt auch erklären.
Jacqueline Stepniak steht kurz vor ihrem Examen zur Pflegefachkraft. Die 29-Jährige will mit Omnia nochmal Details einer Blutzuckermessung durchgehen. Die Kollegin ist dabei ihre Testperson. Die beiden Pflegeschülerinnen haben sich in eine gemütliche Sofaecke zurückgezogen.
Es piekst jetzt einmal. Hat's weh?
Ja.
Echt? So, den Finger streifen, nicht drücken.
Miteinander üben, sich über einzelne Aufgaben austauschen. Auch dafür haben die beiden Auszubildenden während ihrer Schicht Zeit.
Dadurch, dass wir ja so viele Schüler im Dienst sind, halt, können wir uns da gut aufteilen. Oder halt bei der Übergabe auch sagen, so, hey, ich möchte heute mal das und das ausprobieren. Wer könnte das mit mir machen, halt, dass wir da uns auch die Zeit nehmen können.
Haben Sie eigentlich Hunger so langsam? Was meinen Sie, wenn ich Ihnen ein bisschen Essen hier hinstelle, vielleicht kommt der Appetit?
Ja, das können Sie mal versuchen.
Jacqueline und Omnia schauen als nächstes nach dem Bewohner, dem es momentan nicht gut geht. Sie werden dabei begleitet von Isabella Barz.
Der Arzt kommt morgen, der schaut nach Ihnen wegen Ihrem Schwindel. Und dann hoffen wir, dass es ganz schnell auch wieder besser wird, ne?
Ja, hoffen
wir. Isabella Barz ist eine von 10 Praxisanleiterinnen im Dortmunder Ausbildungshaus. Das sind Fachkräfte, die den Pflegeschülerinnen ständig zur Seite stehen.
Man dokumentiert das, auch mit den Schülern bespricht man das. Klar ist in dem Sinne dann auch wichtig, dass die Schüler wissen, Schwindel in erster Linie Getränke anreichen, Wegbegleitung, also Sturzprophylaxe. Andererseits müssen wir natürlich dann auch irgendwann den Arzt informieren, dass vielleicht auch der Medikationsplan abgeglichen wird. Das haben wir dann heute Morgen schon gemacht.
Das Konzept des Ausbildungshauses überzeugt Isabella Barz.
Man hat mehr Zeit, ne? Man kann wirklich, Omnia und ich haben heute eine 1:1-Betreuung. Ich laufe mit ihr mit, wir machen alles gemeinsam. Früher in den anderen Häusern war es halt so, die Praxisanleitung war halt auch oft in die Pflege mit eingebunden. Das mit den Azubis lief so nebenher. Das ist halt hier nicht so.
Sie selbst kennt das Modell von Beginn an. Vor 3 Jahren starteten die städtischen Seniorenheime in Dortmund mit dem Versuch einer Ausbildungsstation, die von Pflegeschülern eigenständig geführt wurde. Die Umsetzung wurde so erfolgreich, dass nun ein ganzes Ausbildungshaus eingerichtet wurde, erzählt Isabella Barz.
Ich habe ja hier auch meine Ausbildung gemacht in dem Haus, hatte auch mein Examen und kenne auch das alte System. Und ich habe dann auch direkt gesagt, wenn ich mal ausgelernt bin, ich möchte unbedingt Praxisanleiter werden und hier arbeiten.
Die Praxisanleiterinnen, wie Isabella Bartz, sind nicht wie sonst üblich in Schichten für die Versorgung der Bewohner mit eingeteilt. Sie sind gezielt für die Begleitung der Pflegeschülerinnen verantwortlich. Dafür haben die städtischen Seniorenheime ihr Personal umverteilt. Anfangs gab es viel Skepsis, ob die Idee aufgehen würde, gibt Kai Rasch zu, der Leiter des Ausbildungshauses.
Wir hatten Bedenken, dass Auszubildende in das Projekt nicht mitziehen. Wir hatten Bedenken, dass Bewohner sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich von Auszubildenden die ganze Zeit versorgt werde. Dass Angehörige sagen, ich möchte das nicht. Daraus hat sich auch Skepsis ergeben, die sich aber komplett in Luft ausgelöst hat.
Die nächste Zahl, die 64.
In einem großen Saal mit Blümchentapete und einem Flügel in der Mitte sitzt eine Gruppe Senioren auf dunklen Holzstühlen an einem langen Tisch und spielt das Lotteriespiel Bingo. Mit dabei sind die Pflegeschülerinnen Jacqueline und Omnia. Auch die Freizeitgestaltung im Haus gehört zu ihren Aufgaben.
Vielleicht wird's ja besser mit der 66.
Hier.
Oh. Ja. Frau Gatzer, die 66 ist dabei.
32 Bewohnerinnen und Bewohner leben im Ausbildungshaus. Margret Gatscher ist seit einem halben Jahr hier. Die 78-Jährige und ihre Angehörigen haben keine Bedenken, dass sie hier hauptsächlich von Azubis versorgt wird. Im Gegenteil.
Wir müssen es ja auch lernen, ne? Wie die Patienten, sag ich mal, so ticken, wie man die annimmt. Ne? Meine Kinder sind mit mir zufrieden, mit dem Haus. Ja, ich fühle mich auch wohl. Ja, ich fühle mich angenommen, aufgenommen, ernst genommen.
Sollen wir direkt in den Speisesaal gehen? Ja, ne? Ist ja jetzt auch langsam die Zeit.
Während Margret Gatscher von Pflegeschülerin Omnia zum Mittagessen in den Speisesaal begleitet wird, zieht sich Jacqueline Stepniak ins Besprechungszimmer zurück.
Also ich bekomme ja quasi einen Bewohnernamen gesagt halt. Geht es denn dann sofort los mit dem Schreiben oder habe ich dann erstmal so Vorbereitungszeit? Ich weiß gar nicht, wie das genau abläuft.
Also das läuft so ab, dass du am ersten Tag halt dieses und den Maßnahmenplan schreibst.
Mit einem Aktenordner setzt sich die 29-Jährige an einen Tisch und geht mit zwei der Praxisanleiterinnen Fragen durch, die Jacqueline vor ihrer Abschlussprüfung noch beschäftigen. Auch dafür ist während der Schicht Zeit.
Hast du dann ungefähr eine halbe Stunde Zeit, die Informationen zu holen?
Okay.
Genau.
Die städtischen Seniorenheime in Dortmund als Betreiber des Ausbildungshauses haben erkannt, wie wichtig es ist, attraktive Bedingungen zu schaffen, damit die angehenden Pflegekräfte die dreijährige Ausbildung auch zu Ende bringen. Laut Statistischem Landesamt ist die Abbrecherquote in der Pflegeausbildung in NRW mit 40% viel zu hoch. Angebote wie die des Ausbildungshauses steuern dem entgegen, ist Pflegeschülerin Jacqueline Stepniak sicher.
Das Größte, was ich hier lernen konnte, ist halt so punkto Selbstständigkeit. Also weil man ja halt viel selbstständiger ist als auf den normalen Wohnbereichen als Schüler. Ich glaube, da hat mir die Ausbildungsstation echt viel weitergeholfen. Also mittlerweile mache ich die Schichtleitung auch komplett alleine und brauche kaum noch mehr so Rückfragen zu stellen. Und das gibt mir natürlich auch jetzt Sicherheit. Ja, dass ich jetzt bereit bin, ins Berufsleben zu gehen.
Und diesen Weg will die junge Frau auf jeden Fall weitergehen.
Halten Sie meine Hand schön fest. Gleich ist sie auch wieder aufgewärmt.
Ja, ich merke schon, von der Vorderseite schon wärmt.
Für mich ist das einfach der schönste Beruf. Ich gehe gerne zur Arbeit. Natürlich spielt da auch eine große Rolle, was für ein Team man hinter sich stehen hat. Halt. Aber für mich ist das einfach total erfüllend und ja, ich liebe es einfach.
Vor Einführung des neuen Konzeptes habe er vielleicht 5 Bewerbungen pro Jahr für eine Ausbildung zur Pflegefachkraft auf den Tisch bekommen, sagt der Leiter der Einrichtung Kai Rasch. Heute seien es 10 pro Woche und auch in der Pflegebranche stoße das Konzept auf Interesse.
Wir werden schon beobachtet, also so, dass man halt eben hinter die Kulissen sehen will und sich das Ausbildungshaus ansehen möchte, sich das Konzept mit uns zusammen durchsprechen möchte, das erleben wir schon.
Du hast jetzt die Mittagsmedikation vorbereitet, ne?
Genau,
der hat jetzt seine Morgensmedikation eingenommen, die hat er ja heute Morgen verweigert.
Die 21-jährige Omnia Guessab kontrolliert zum Ende ihrer Schicht die vorbereiteten Medikamente, bevor sie gleich an die Bewohner verteilt werden. Neben ihr steht eine Praxisanleiterin zur Absicherung. Den Pflegeschülerinnen gefällt die Selbstständigkeit im Dortmunder Ausbildungshaus bei gleichzeitig engmaschiger Betreuung durch erfahrene Fachkräfte. Auch Omnia, die bald ins letzte Lehrjahr kommt.
Ich finde mich richtig bereit für meine Prüfung. Und als Schichtleitung habe ich viel gelernt. Wenn zum Beispiel ein Bewohner wieder Ins Haus kommt schon Krankenhaus, da gibt es Entlassungsbericht, du musst Apotheker, Medikamente, also viel, viel, viel gelernt. Und ja, finde ich richtig schön.
Die Suche nach Pflegekräften, das war die Reportage von Sonja Gerhardt aus Dortmund.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage. Immer mittwochs als Podcast in der ARD-Audiothek und donnerstags im rbb24 Inforadio.
10.54 Uhr ist es, RB24 Inforadio Verkehrsservice. Eine frische Warnmeldung von der B5. Vorsicht bitte Richtung Charlottenburg zwischen Dalgo, Döberitz und Hafepark Dalgo. Da sind Tiere auf der Fahrbahn.
RBB24 Inforadio Kultur.
Bruce Springsteen ist möglicherweise der letzte große Rockstar unserer Zeit. Der Boss ist mittlerweile 75 Jahre alt und kann seine Fans immer noch begeistern. Unzählige Hits und Nummer 1 Alben gibt's von ihm. Vor allem lieben ihn die Anhänger aber für die intensiven Live-Konzerte. Land of Hope and Dreams heißt die aktuelle Tour von Bruce Springsteen und seiner E-Street Band. Gestern Abend haben sie im Berliner Olympiastadion das erste von 3 Deutschland-Konzerten gespielt. Und mit dabei war RBB24 Inforadio Kulturreporter Simon Brauer.
Keine Zeit für eine Vorband an diesem Abend. Der Boss will selber spielen. Und zwar möglichst lang. Pünktlich um 19 Uhr steht Bruce Springsteen mit seiner E-Street Band auf der Bühne im ausverkauften Olympiastadion und spielt sich durch ein berauschendes Set aus insgesamt 29 Songs. Dabei gönnt er sich und seiner Band keine Pause. Während der eine Song noch ausklingt, zählt Springsteen schon den nächsten ein. Gut sieht er aus mit seinem hellgrünen Hemd, mit Krawatte, dunkelgrüner Weste und passender Hose dazu. Und vor allem strahlt er auf der Bühne. Der Mann hat auch mit 75 noch so viel Energie, dass er damit selbst die Fans in den hintersten Reihen des Olympiastadions erreicht. Alle fühlen sich gesehen und angesprochen. Alle singen und klatschen mit bei den großen und kleinen Hits aus über 50 Jahren. Springsteen sucht immer wieder die Nähe zum Publikum, schüttelt Hände in der ersten Reihe und als eine Frau ihm eine Papptafel entgegenstreckt mit der Aufschrift 30 Shows für eine Umarmung? Fragezeichen. Da überlegt er kurz und umarmt sie herzlich. Zuletzt hat Springsteen Schlagzeilen gemacht, weil er sich mit US-Präsident Trump angelegt hat. Beim Konzert in Manchester vor wenigen Tagen hatte er gesagt, sein Heimatland werde von einer korrupten, inkompetenten und verräterischen Regierung geführt. Trumps Antwort in den sozialen Medien daraufhin, Springsteen sei dumm wie ein Stein. In Berlin legt Springsteen nach, spricht von einem unfähigen Präsidenten und einer Schurkenregierung. Das ist ihm so wichtig, dass er den Text seiner Rede auf Deutsch übersetzt auf den Videoleinwänden zeigt. Come on, rise up. Come on, rise up. Noch bewegender wird es, als Springsteen den Bob Dylan-Song Chimes of Freedom all den Menschen im Stadion widmet, die 1988 bei seinem legendären Konzert in Ost-Berlin dabei waren. Dazu als weitere Zugabe der Rock'n'Roll-Klassiker Twist and Shout, bei dem sich der Boss und seine 17-köpfige Band völlig verausgaben. Nach genau 3 Stunden endet ein unglaublich mitreißender und emotionaler Konzertabend, von dem ganz bestimmt niemand unglücklich nach Hause geht. Bruce Springsteen, ein Mann mit großem Herz und großen Songs. Einfach grandios.
Ein begeisterter RBB24-Kulturreporter Simon Brauer war das über das Konzert von Bruce Springsteen gestern Abend im Berliner Olympiastadion. Bis zum nächsten Mal. Und zum Wetter in Berlin und Brandenburg. Sonnenschein und Werte bis zu 30 Grad Celsius werden in den nächsten Tagen in der Region erwartet. Heute geht's los. Aktuell die Temperaturen in der Hauptstadt zwischen 17 und 19 Grad. In Brandenburg meldet Perleberg 18, Cottbus auch. Ein paar harmlose Wolken dazu bei bis zu 25 Grad heute und morgen dann bis 27 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Brandenburg A10, westlicher Berliner Ring zwischen Großkreuz und Potsdam Nord in beiden Richtungen Stau an der Baustelle, jeweils 10 Minuten plus. A11, Stettin Richtung Berlin. Die Einfahrt Gramzow ist wegen Bauarbeiten bis mittags gesperrt. Und Vorsicht auf der A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Duben und Freiwalde sind Rettungsfahrzeuge auf der Standspur im Einsatz. Vorsicht weiterhin auf der B5 Richtung Charlottenburg zwischen Dalgo-Döberitz und Havelpark Dalgo sind Tiere auf der Fahrbahn. Und Stadtverkehr Berlin, ein paar Minuten länger dauert es auf der A100 in Richtung Wedding zwischen Wechsstraße und Kaiserdamm. Stadt einwärts auf der Pasewalker Straße im Bereich der Kreuzung an der Wohlheide Edisonstraße und rund um die Kreuzung Schönhauser Allee Wisbierstraße. Friedrichshain-Mühlenstraße in Höhe am Oberbaum sind die Ampeln außer Betrieb. Den Livestream im rbb24 Inforadio auch auf Zuruf über Ihren Smart Speaker.
11 Uhr ist es damit.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Clemens Schulze, ich grüße Sie. In Deutschland träumen viele von guten Beziehungen zu Russland, obwohl dort der Angriffskrieg gegen die Ukraine gewollt verschärft wird. Auch in der SPD gibt es entsprechende Überlegungen. Bundesverteidigungsminister Pistorius versteht das überhaupt nicht und schafft in Kiew jetzt Fakten. Meldung mit Werner Schoninger.
Bundesverteidigungsminister Pistorius hat die verstärkten russischen Luftangriffe auf die Ukraine verurteilt. Moskau setze damit ein klares Zeichen, dass es derzeit kein Interesse an einer friedlichen Lösung habe, sagte er bei seiner Ankunft in Kiew. Pistorius ist heute zu Gesprächen in die ukrainische Hauptstadt gereist. Dabei soll es unter anderem um die militärische Unterstützung für das Land gehen. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. In der Nacht zu heute war wieder die östliche Großstadt Kharkiv Ziel massiver Angriffe. Das Münchner IFO-Institut hat eine positive Prognose für die deutsche Wirtschaft abgegeben. Demnach könnte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3% wachsen, im nächsten Jahr sogar um 1,5% und damit deutlich stärker als bisher angenommen. Voraussetzung sei, dass sich der Handelskrieg mit den USA nicht verschärft und die Bundesregierung die wirtschaftlichen Reformen umsetzt, die sie angekündigt hat. Positiv stimmt das Institut, dass die Menschen in Deutschland wieder mehr konsumieren und sich die Stimmung in den Unternehmen gebessert hat. Der medizinische Dienst fordert, pflegende Angehörige stärker zu entlasten. Das geht aus dem aktuellen Report zur Pflegebedürftigkeit hervor. Der medizinische Dienst ist eine Expertenorganisation der gesetzlichen Krankenkassen und stellt unter anderem die Pflege gerade fest. Die stellvertretende Vorsitzende Engler sagte, nötig sei eine umfassende Reform.
Darüber hinaus ist es dringend erforderlich, den Fokus des Begutachtungsverfahrens viel stärker als bisher auf die konkreten Lebenswelten der Versicherten auszurichten. Eine intensivere Vernetzung zwischen medizinischem Dienst, Pflegekassen und der regionalen Pflegeberatung sind wichtig, um die Empfehlungen der Gutachterinnen und Gutachter umzusetzen und den Versicherten zur Verfügung zu stellen.
Die stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Medizinischen Dienstes Bund, Carola Engler. Das Berliner Abgeordnetenhaus berät heute in einer Aktuellen Stunde über den Zustand der Brücken in der Stadt. Die Koalitionsfraktionen von CDU und SPD haben die Debatte beantragt. Wie groß der Handlungsbedarf ist, hatten zuletzt die Abrisse der Ringbahnbrücke, der Westendbrücke und der Wuhlheidebrücke gezeigt. Künftig sollen marode Bauwerke deutlich schneller durch neue ersetzt werden. Unter anderem soll die Prüfung vereinfacht und damit die Planungszeit von 9 auf 1 Monat verkürzt werden.